too much to honest.
Which... heute den Peter hier haben und zweitens, weil ja heute ein Zyklus zu Ende geht, dass es eine Fortsetzung gibt. Und die Fortsetzung möchte ich gleich dich erklären lassen. Es geht um die Taktik von Symbolon, also eine ganz eigene Art von Astrologie und da bist du der Beste, der das erklärt. Auf jeden Fall geht es heute um Wassermann und Fische. Wir müssen sehr lange warten, muss ich sagen, aber ich bin umso gespannter.
Ja.
Danke, Peter, dass du wieder zu uns gekommen bist.
Danke für die Einführung. Ja. Ich bin wie üblich etwas nervös. Ich habe mir schon oft sagen lassen, das geht jedem Schauspieler so. Ja. Und ich bin auch, ich muss es zu meiner Schande hier enthüllen, ich bin auch ein Schauspieler. Manche behaupten sogar, ich wäre ein Comedian. Das macht keiner, der bei mir in der Beratung war. Das sagt keiner. Aber bei Vorträgen dann schon. Okay. Ja. Wir haben ja jetzt seit 5 Abenden, seit 2,5 Jahren, einen Zyklus. Von Alpha bis, ich weiß nicht, was das hier ist, Zeta oder noch nicht ganz, aber jetzt kommt ja noch die beiden letzten. Und wir werden heute Abend diesen Zyklus, den ersten Zyklus, zu Ende bringen. Und vor zwei, drei Monaten hat die Frau Mattis mir gesagt, Peter, hast du irgendwas auf der Pfanne, wie wir weitermachen können? Und ich sage, keine Ahnung, aber ich guck mal. Und dann fiel mir ein, ja, jetzt haben wir mit Verlaub die einzelnen Lego-Bausteine. Tierkreiszeichen sind für mich sowas wie Lego-Bausteine. Ich hab gerne mit Lego gebaut, auch als ich schon 35 war. Ich weiß auch.
Ja.
Und jetzt fangen wir an zu bauen. Nicht jetzt, heute Abend bringen wir ja die letzten beiden Steine noch in diesen Zyklus ein. Und dann ab nächstes Frühjahr kommt die Frage, ja, wie baut man denn daraus etwas, aus diesen Lego-Bausteinen? Wie kann man daraus in die Nähe der Seele des Betreffenden, der einem gegenüber sitzt, wie kann man da dieses Bauwerk der Seele? Denn das sollte uns im Laufe der Zeit klar geworden sein. Wir beschreiben in der Astrologie nicht das Vordergründige. Also nicht das, was will ich und wieso kriege ich das nicht und diese Dinge. Ja, die sind Ausgangspunkt für eine neue Frage. Aber eigentlich geht es um den Hintergrund. Und der Hintergrund ist für mich immer die Seele. Das Auf und Ab, das die Flut und Ebbe, der Befindlichkeiten dessen, was unser Inneres ausmacht. Ich sehe da in der Seele auch so den Atem am Werk. Das Pulsierende nach außen und dann wieder der Rückzug. Und manchmal bleibt es im Rückzug erstmal stehen. Also es gibt furchtbar viele Dinge, die da noch zu sagen wären. Und ich möchte dann die nächsten 3 Jahre, zweimal im Jahr, an einem solchen Abend wie diesem hier, möchte ich unsere Art des Bauens hier beschreiben. Ja. Jede Astrologie hat ihre eigene Art des Bauens. Ja. Und manche bauen schon seit 30 Jahren, in das Bauwerk geht nichts Neues mehr ein. Bei manchen merkt man, die Klienten geben uns immer wieder neue Arten des Bauens. Die bringen das sozusagen umsonst in die Praxis ein. Müssen wir gar nichts bezahlen. Im Gegenteil, wir kriegen sogar noch Geld dafür. Ich finde das toll. Alle meine Ideen, die ich so normalerweise in meine Bücher reinschreibe, alle, ja, wohl alle, sind entstanden durch die Themen, die mein Klientel mir vertrauensvoll auf den astrologischen Tisch legt und sagt, schau mal, ich verstehe es nicht. Und ich stehe da und sage, ja, ich verstehe es auch nicht. Lass uns zusammen versuchen, es zu verstehen. Das ist für mich Astrologie. Ja. Zu begreifen, ich weiß nicht, was Venus, Uranus zusammen mit dem Pluto heißt. Ich weiß es nicht. Woher soll ich das wissen? Ja. Und wenn ich es wüsste, wäre das hochgefährlich. Dann spule ich nämlich etwas auswendig Gelerntes ab. Und das ist die ersten 5 bis 10 Jahre jedes Astrologen Handwerk. Er spult etwas ab, was er gelesen hat, bei Döbereiner, bei Banzer, wo auch immer. Ja? Aber eines Tages hilft das nicht mehr. Und da muss man dann auf seine eigene Seele vertrauen und auf die Seele des Gegenübers. Und zusammen passiert etwas. Wenn ich den Mut habe, es passieren zu lassen. Aber ich greife schon vor. Ihr merkt, ich will euch einfach nur den Mund wässrig machen. Ja? Mehr will ich heute Abend nicht tun. Naja, doch, ich habe hier noch was zu erledigen. Ja? Ich möchte heute Abend ein zweites Mal zu dem Thema des Schicksals gehen. Ich finde das ganz schön, dass hier immer wieder, das hängt ja nun schon 2,5 Jahre hier noch. Also, heute Abend beschäftigen wir uns in der ersten Phase bis zur Pause mit einer weiteren Innenperson, deren Künstlername Uranus lautet, deren Hausebene die 11. Hausebene ist, Uranus, und das dazugehörige Tierkreiszeichen Wassermann heißt. Wenn man da so reinschaut, merkt man, ich habe nicht wenig von Wasser die Rede, oder? Ja. Ich sehe das auch immer in anderen Tierkreiszeichnungen. Manchmal kippt einer irgendein Wasser aus, um dem Thema Wassermann gerecht zu werden. Keine Ahnung, woher das alles kommt. Für mich hat das mit Wasser gar nichts zu tun. Ich möchte noch einmal kurz zurückkommen auf die Kontinuität, die dahinter steckt. Bei den ersten drei Themenstellungen, bei den ersten drei inneren Personen, wie ich mitunter auch sage, bei den ersten drei, was im Moment mein Steckenpferd ist, ich schwimme im Wasser der Archetypen im Moment. Ja. Tobe dort rum, lasse mir den Jung von vorne und von hinten ins Gemüt regnen, ist unglaublich toll. Ich habe das früher schon mal gemacht, aber da war ich noch klein und mein Gott, alle 10 Jahre sollte man wieder die Dinge lesen, die man schon mal gelesen hat. Ja? Dann steht da was ganz anderes drin. Habe ich vorher nie gewusst. Also, die ersten drei Themen, die ersten drei Personen, die ersten drei Archetypen haben zu tun mit dem Thema Materie oder Körper. Ja. Die nächsten drei. Fische, Löwe, Jungfrau, Entschuldigung, Krebs, Löwe, Jungfrau, bin irgendwie noch in dem Antiquariat hier vor. Behandeln das Thema Seele. Was ist eine Seele? Ich lese gerade ein unendlich spannendes Buch von einem Herrn Otto, ein Mythologe in den 20er, 30er Jahren. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Manen. M-A-N-E-N, die Manen. Und das ist für den Herrn Otto, er hat das von Homer, das ist der Doppelgänger der Seele, wenn sie sich vom Körper gelöst hat. Und Homer ist, wie wir alle wissen, ein ziemlich alter Grieche, einer der ältesten Griechen, und auf ihrem Weg in die Unterwelt, über den Styx und so weiter und so weiter. Und der ist dann, das ist der seelische Doppelgänger, wenn ich gestorben bin, der dann im Hades herumläuft. Das nennt der Herr Otto, also im Plural, die Manen. Ein interessanter Gedanke. Also, wenn die Seele austritt, was macht sie, wenn sie noch drin ist? Nun, sie verwaltet das Gesamtgebiet des Lebendigen und damit das Gesamtgebiet der Emotionen. Das ist ihr Terrain. Das ist ihre Werkstatt. Das ist ihr Arbeitsfeld. Aber das haben wir alles schon behandelt. Auch das nächste Thema. Das Thema Waage, Skorpion, Schütze ist das Thema des Geistigen. Und wir haben das schon durchwandert. Das Geistige, das Reich der Ideen. Das Reich der Bilder. Das Reich der, auch der Vorstellung. Das Reich dessen, was sein sollte. Und. Das Reich der Ideologien. Das Reich auch der Religionen. Alles nicht greifbar. Alles nur aufgeschrieben in weisen Büchern. Und du musst es glauben. Aber was soll ich glauben? Was Mohammed passiert ist? Ja, von mir aus. Was Jesus passiert ist? Ja, auch in Ordnung. Was Moses passiert ist? Von mir aus. Warum nicht? Es sind alles die Geschichte, es sind alles Geister. Geister, die ich, indem ich in die Kirche gehe, beschwöre. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Fängt schon an, wenn ich 3 Jahre alt bin. Ne? So. Mach doch nichts. Nicht, ich bin ja der Letzte, der sagt, hört auf mit dem Quatsch, man braucht sowas Geistiges nicht. Warum denn? Natürlich brauchen wir das. Wir brauchen was Körperliches, wir brauchen was Seelisches, wir brauchen was Geistiges, selbstverständlich. Und warum nicht den lieben Gott? Oder den Jesus? Oder, mein Gott, jeder hat sein eigenes Thema. Merkt ihr gerade meins? Mein Gott. Ja, sicher. Gut, das Geistige. Und dann haben wir das letzte Mal angefangen mit einem 4. Quadranten, wo man, muss gestehen, als Astrologen jahrzehntelang in einem tiefen Wald war. So ähnlich wie es Dante ergangen ist. Ja? Nachdem er in einem tiefen Wald war, traf er dann endlich seinen Führer Vergil und ging los. Und wir haben sowohl psychologisch als auch lebensklug, als auch astrologisch, als auch philosophisch von diesem 4. Quadranten kaum etwas gewusst. Wieder merke ich, wenn ich so etwas sage, eigentlich bin ich, was die Religion anbelangt, ein alter Grieche. So. Ich weiß, dass das alles völliger Blödsinn ist. Das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Aber je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr merke ich, das ist für mich Manna, da kriege ich Nahrung für meine Seele. Und für die Griechen war das ganz klar. Es gibt Schicksal. Es gibt etwas, was das Menschliche übersteigt. Und es gibt dieses Große nicht irgendwo da, sondern hier. Wir alle haben dieses Große in unserem Leben. Schicksal. Ich habe euch das letzte Mal mit Sicherheit schon erzählt, dass ich, nachdem ich auch in Budapest ziemlich viele Seminare mache, irgendwann einmal auf diese Gestalt gekommen bin. Meine Übersetzerin hat irgendwas gesagt von Köschke, Kösch, Kölle, Meschorsch. So. Ich kann kein Ungarisch, nicht ein Wort, doch, 2, 3 Worte kann ich schon. Aber weder Köschke, Mösch, Kölle, Mösch kann ich nicht. Und das heißt für mich alles, Köschke, Mösch, Kölle. Aber Schorsch, das wusste ich. Ich habe gesagt, Moment, Schorsch habe ich nicht gesagt. Ne? Doch, sagt sie, das hast du schon gesagt. Schorsch ist Ungarisch und heißt Schicksal. Und ich sage, oh, das gefällt mir. Oh, das ist gut. Oh, das geht mir rein wie Honig. Wenn man für das Schicksal, wo man sonst immer geneigt sagt, sag einfach so, es ist ein Begriff, es ist ein Name, es ist so ähnlich wie Georg, nicht? Bei uns heißt Georg Schorsch. Ja, in Deutschland sicherlich auch, in Österreich genauso. Und auf einmal wird das Schicksal ein bisschen familiärer. Ja? Ohne deshalb klein zu werden. Und deshalb ist das sowohl für mich als auch für viele Teilnehmer an meinen Seminaren, das Schicksal kriegt auf einmal, früher war es immer so, kriegt es etwas, was ein Lächeln auf die Züge zaubert. Merkt ihr das bei euch genauso, nicht? Ach so, das ist der Schorsch. Ja, dann müssen wir vielleicht nicht sofort weglaufen. Es reicht ja, wenn man später ein bisschen wegläuft, nicht? Also, für die Griechen war das klar, und die Griechen waren ein Volk, wie es wohl kein zweites gibt in dieser Form. Die Römer waren eigentlich nur noch ein merkwürdiger Abklatsch der Griechen. Sie waren im Kanon, im Verein, auf dem Olymp ihrer Götter geborgen. Schlicht und ergreifend. Und diese Götter waren für sie Schicksal. Ja. Und gibt es jetzt wirklich einen Zeus auf dem Olymp? Weiß ich nicht. Gibt es eine Moira? Oder im Plural, die Moiren, die Moaren. Gibt es die wirklich? Keine Ahnung, wer weiß denn sowas? Aber Theo, vielleicht gibt es in unserem Inneren. Vielleicht sind wir mit unserem Schicksal identisch. Vielleicht ist unser Schicksal genau das, was diese beiden Gestalten, zu ihr kommen wir noch, über sie haben wir das letzte Mal gesprochen, in meinem und in deinem Inneren vorgesehen haben. Da könnte ich jetzt sagen, okay, hier ist eine Stufe, wenn ich heute gleich irgendwie die Stufe nicht richtig kriege und darunter gehe und verstauche mir den Fuß. Jetzt könnte ich sagen, das ist meine Unachtsamkeit, könnte ich sagen. Ja? Aber ich könnte auch genauso gut sagen, ja, Schosch, das war Schosch. Im einen Fall sage ich, ne, ist ja typisch, ich mal wieder, ja, so. Ich stolper, wo überhaupt keine Stufe ist, da stolper ich schon, könnte ich sagen. Aber ich könnte auch sagen, naja, das war heute Abend um, ich weiß nicht was, ich nehme mal einen Termin vor, um 7:45 mein Schicksal. Schon vorbei, ich weiß. Ich will das nicht heraufbeschwören, das ist, Beispiele sind schon etwas eigenartig, ja. Da fällt da wieder irgendwas runter, nicht? Ja. Also, wir reden über den vierten Quadranten. Wir haben angefangen mit ihm und heute gehen wir zu ihm. Er ist der vierte Quadrant, der mittlere Teil dieses Dreier, dieses Triumvirats. Und während er gleichsam den Prototypen, die Moira in der Gesamtperson verkörpert, früher war diese Schicksalsgottheit, ich habe schon darauf hingewiesen, das letzte Mal bin ich mir relativ sicher, aber ich sage es nochmal, weil ich das für ganz entscheidend und ganz wichtig halte, diese griechischen Schicksalsgottheiten, und es gibt Dutzende, ich wünsche mir immer noch mal eine Diplomarbeit zu lesen von einem von euch, worum steht, ach übrigens, ich will jetzt mal aufzählen, was machen denn diese ganzen Schicksalsgottheiten? Ja, Dike und Hedrastaia und mir fallen im Moment keine anderen mehr ein, das ist immer, wenn ich so krame in mir, ist es weg. Aber zusammengefasst sind sie alle in der Moira. Es gibt, ich habe neulich eine Beschreibung gelesen, 17 verschiedene Schicksalsgottheiten, aber das waren noch lange nicht alle. Also für die Griechen war das ganz klar, es ist Schicksal. Ja? Die Griechen pilgerten mindestens alle 5 Jahre, wohin? Nach Delphi. Warum? Dort saß eine, nicht eine Gottheit, dort saß eine geisteskranke Priesterin. Die war von dem Kiffdämpfen völlig zugedröhnt, aber sie wusste dann Schicksal. Man ist nicht so ganz sicher, ob sie es wirklich wusste. Die hat nämlich immer Ungarisch gesprochen, ja? Und die hatte immer einen Priester oder zwei dabei, die mussten das übersetzen für den, der die Frage gestellt hat, nicht? Wird mein Kind gesund werden nach dieser schweren Krankheit? Und dann hat sie irgendwas von Köschkemösch, Köllemösch gesagt. Und der Priester hat dann gesagt, das heißt, geh nach Hause, opfere deinen Mann oder so. Dann wird dein Kind gesund. Ich habe keine Ahnung, was der Priester da übersetzt. Ja? Aber das ist, was sie wissen wollten, die Griechen, war ein Hinweis auf ihr Schicksal. Ja? Und das Orakel zu Delphi hat wunderbar mitgespielt. Herrlich. Das war die eigentliche Religion in Griechenland, war das Orakel zu Delphi. Und die Griechen, die wussten, es gibt Schicksal. Werden wir diesen Krieg gewinnen? Keine Ahnung. Müssen wir auch nicht wissen. Es ist scheißegal, ob wir ihn gewinnen oder nicht. Wenn das Schicksal sagt, nee, na gut, dann bleiben wir hier auf dem Schlachtfeld. Was soll sein? Gehört zu unserem Schicksal. Die Römer hatten das ein ähnliches. Wer das auch hatte, was ich jetzt erst wieder in der Literatur gefunden habe, die Germanen, also unsere Vorfahren, ja, die wussten, es gibt einen Himmel und das ist der Schicksalshimmel. Und nur wer tapfer war, wer verwegen war, wer nicht davongelaufen ist vor dem Schicksal, den holten, wer holte sie ab, die Germanen, vom Schlachtfeld, wisst ihr es noch? Die Walküren, selbstverständlich, ja. Über so eine Gestalt, über so eine Groß wie das Schicksal zu reden, ist eigentlich schon ein bisschen blasphemisch. Warum? Weil wir nichts davon verstehen. Wir im 21. Jahrhundert in Westeuropa verstehen vom Schicksal nichts. Man hat uns den Glauben an das Schicksal gründlichst ausgetrieben. Wer? Nun, die Wissenschaft. Ohne dass ich sage, die Wissenschaft ist falsch. Das war die Aufgabe der Wissenschaft, ich sage mal, das war das Schicksal der Wissenschaft, uns das Schicksal auszutreiben. Sie selber hatten auch, ob das nun gut ist oder nicht gut ist, muss ja vielleicht jeder in sich finden. Ob es vielleicht doch ein Schicksal gibt, muss auch jeder in sich finden. Das ist ein Kampf. Ein Kampf, den jeder Abendländer eigentlich führt. Hier Wissenschaft, alles ist machbar, Herr Nachbar, auch wenn wir jetzt noch nicht genau wissen, wie wir den Krebs besiegen. Setzt schon mal voraus, dass ich ihn bekämpfe. Steht der andere Schicksalsgott da und sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so sinnvoll ist, gegen dein Schicksal zu kämpfen. Ja, aber das ist doch gar nicht mein Schicksal, das ist das Schicksal von einer Person in mir, die Raucher war. Deren Schicksal ist das, aber doch nicht mein Schicksal. Also muss ich kämpfen. Der arme Michael Douglas, nicht? Ich bin nicht leide wirklich mit ihm. Warum? Weil er ist nur eine Stunde älter als ich. Ne? Ja. Eine Stunde älter. Und jetzt kämpft er. Das war nur die Vorrede. Ja. Jetzt die hoffentlich euch schon sehr vertraute Frage, wenn jeder dieser einzelnen Gestaltungen in unserem Inneren, nicht in unserer Seele, in unserem Inneren, eine ganz konkrete Aufgabe hat, denn warum sollten sie sonst da sein? Ja? Dann ist heute Abend für die nächste Stunde die Frage, welche Aufgabe hat diese Person. Die Person, die wir, wie gesagt, astrologisch und astronomisch natürlich auch Uranus nennen. Wenn ihr ihn euch anschaut, dann der erste Gedanke ist wahrscheinlich, ja, es ist so ein Hans Dampf, so ein Hans, ja, das ist ein bisschen Till Eulenspiegel, vielleicht ein Narr. Ja, das ist ja alles. Das ist ja alles. Aber das sagt noch nichts über seinen Auftrag. Er soll uns auch zum Lachen bringen. Oh ja, das soll er. Manchmal lachen wir allerdings erst 4 Jahre, nachdem er das erste Mal tätig war. Da finden wir dann unser Gelächter zurück, ja? Interessant war, als er so richtig mit Schmackes das erste Mal in mein Leben wie ein Torpedo auftauchte und mich in die Luft sprengte. Und ich bin eine Waage, mich kann man immer mit, die Partnerin kann mich immer in die Luft sprengen. Ja, andere können das nicht. Doch, natürlich, Verkehrsunfälle ging auch. Aber bei mir machen es immer Frauen, meistens Ehefrauen. Ja, das meine ich ganz ernst. Mein Gott, es ist so. Schorsch. Die heißen nicht Schorsch, aber manchmal habe ich den Verdacht, Schorsch guckt durch ihre Augen. Oh ja. Aber sie macht es ganz einfach, diese, das war meine zweite Ehefrau. Eines Tages, damals habe ich mich noch nicht mit Astrologie beschäftigt, ja. Aber durch das, was dann passierte, habe ich mich ganz schnell mit Astrologie beschäftigt. Aber das ist eine andere Geschichte. Heute weiß ich, meine Uranus-Auslösung und ihre Uranus-Auslösung waren synchron. Allerdings war sie der Täter und nicht das Opfer. Das gibt es dabei auch. Bei der Synchronizität von uranischen Auslösungen gibt es einen Täter und ein Opfer. In der Ehe ist es immer interessant. Und das reicht nicht, eine Münze zu werfen. Bist du das Opfer oder du das Opfer? Nein, nein, das ergibt sich aus dem vierten Quadranten. Schorsch sagt, gucken wir mal, würfeln wir mal, wer ist der, der die Sache in die Hand nimmt. Und sie nahm das in die Hand. Und wie das bei uranischen Tätigkeiten so ist, sie hatte keine Ahnung, warum sie das tat. Sie nahm das in die Hand, sie kam eines Tages von ihrer, sie war damals in der Fachhochschule für Sozialpädagogik, kam nach Hause, rupste ein bisschen rum und sagte dann auch, übrigens Peter, ich muss gehen. Ich sag, was meinst du gehen, zum Aldi, weil wir Katzenfutter brauchen oder was meinst du? Nein, nein, ich muss gehen. Ja, wie gehen? Ich muss dich verlassen. Und dann kommt Paragraph 2, immer bei der Waage, wieso, was habe ich getan? Ich weiß nicht, ich kann alles erklären, natürlich. Ich hatte zur Abwechslung mal gar nichts getan. Das kam auch vor, ja. Da hat sie gesagt, weißt du, das ist das Schlimme daran, du bist eigentlich ein ganz netter Kerl. Ich mag dich richtig. Ich mag dich wirklich. Und ich weiß nicht, was mit mir los ist, tut mir leid. Ich habe schon mit meiner Psychoanalytikerin gesprochen, die sagt, ja, ich weiß auch, habe auch keine Ahnung, was bei Ihnen los ist. Aber ich muss gehen. Punkt. Ja, wie? Einfach so? Ja, einfach so. Dann hat sie ihr Köfferchen gepackt. Ich wusste ja nicht, dass das mein Uranus war. Ja? Aber eins hat er erreicht. Ich saß danach ein Jahr lang im tiefsten Keller. Ich meine, wir haben nur eine Kelleretage, aber es fühlte sich an, als wären 28 Etagen. Da unten saß ich in einem Ledersessel und stierte blicklos in irgendeinen Winkel der Wohnung. Er hat mich freigesetzt. Dumm war nur, ich wollte nicht freigesetzt werden. Ja? Er hat auch meine Frau freigesetzt und sie wollte das eigentlich auch nicht. Aber sie sagte, naja gut, wenn du mich bei der Hand nimmst und mir hilfst, dann mache ich das. Ja? Und das ist eines seiner Hauptthemen. Er sagt, Peter, ich führe dich ein Stück weit in die Freiheit. Es gibt in Frankfurt eine Frau, die ich sehr schätze. Ich schätze sie hauptsächlich für ihre Buchtitel. Die Bücher habe ich nicht gelesen, aber die Buchtitel. Ja doch, ich mag sie, aber sie ist mir zu klug, offen gestanden, ja. Ich verstehe die Bücher nicht. Aber die Titel, finde ich, ein Titel heißt von ihr, Die Fröste der Freiheit. Da wird die Frau hat recht. Es war scheißkalt. Ja? Natürlich, wenn man eine Waage verlässt, ich meine, das ist vom Weinsten, ja. Die Schicksalsgottheiten im alten Griechenland wurden immer dargestellt im Zusammenhang mit einem Spinnrad. Die eine saß und spann. Das ist immer diese schöne Bewegung. Ja? Man sieht das manchmal, heute gibt es da so Mittelaltermärkte, die sprießen ja aus dem Boden. Und da sitzen immer irgendwelche Mütterchen oder junge Frauen, manchmal auch Männer, und am Spinnrad. Und das Spinnrad hat zu tun ganz viel mit Schicksal, ganz viel. Auch im Märchen müsst ihr mal darauf achten, wenn irgendwo eine Spinnerin vorkommt oder ein Spinnfaden, geht es um Schicksal. Und eine spann den Faden und die andere maß ihm seine Länge zu. mein Verdacht ist, die spinnen auch noch Folgendes in den Faden. So, wenn das mein Faden wäre, angenommen, ja, dann spinnen die hier vorne rein, kein Vater. Lassen einfach den Vater weg. Dann spinnen sie hier rein, erste große Liebe. Dann spinnen sie hier rein, erste Ehe. Dann spinnen sie hier rein, erstes Kind. Dann spinnen sie hier rein, erstes Einfamilienhäuschen. Dann spinnen sie hier rein, zweite Ehe, dann hier dritte Ehe. Und jetzt ist das schon ein bisschen lang gefahren, aber mein Gott. Ja, das ist alles im Faden. Ja. Ja, Moment, was heißt denn das? Heißt das, dass ich mir meine Frau nicht aussuche? Boah. In dem Moment, wo sozusagen deine Zeituhr an dieser Stelle in dem Schicksalsfaden ist, wo diese Frau steht, suche ich sie mir, da, zumindest bilde ich mir das ein. Ja. In Wahrheit aber fällt sie mir einfach nur, falle ich über ihre Füße. Ja. Als ich dann mal irgendwann helle war und habe gesagt, jetzt will ich mal überlegen, wie war das eigentlich mit meinen Frauen, habe ich die erobert? Und die Antwort war deprimierend. Die Antwort war ernüchternd. Ich habe noch nie eine Frau erobert. Doch, doch, ich habe es ein paar Mal versucht. Das ging sowas in die Hose, dass ich gesagt, lass doch den Quatsch, Peter. Ich bringe sie doch alle zu dir. Ich muss doch nur abwarten. Aber ich wusste doch nichts von solchen Fäden. Ja? Ich wollte auch nichts wissen. Warum? Ja, weil ich es selber machen wollte. Und die Geschichten würde ich gerne mal aufschreiben. Ich meine, das kann ich heute Abend gar nicht alles erzählen. Als ich dann losging, Ärmel hoch und sagte, so, nun suche ich mir mal eine, die Richtige. Natürlich sucht man immer die Richtige. Was ein Quatsch. Und den kriegt man immer? Man kriegt immer die, die das Schicksal für einen ausgewählt hat. Immer. Können wir das mitschreiben? Immer. Ja, gibt es denn keine Falschen? Doch, es gibt auch Falsche, glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht, mir ist noch nie eine begegnet. Also zumindest nicht eine, die für mich gedacht war, war nicht die Falsche. Wenn ich zurückblicke, weiß ich, das Schicksal macht Sachen. Und diese Sachen, je mehr man dabei lernt, ja zu sagen, hey, du bist mein Schicksal, ich kann ein bisschen mit dir hadern. Ja, ich hader so ein bisschen. Aber dann kann ich es auch lassen. Und wenn es so ist, okay. Aber das kann man natürlich leicht sagen, wenn man Sonne-Neptun ist. Ne? Also kommt irgendwie von dem Turm Sonne-Neptun. Da kommen wir noch hin, heute noch. Also, er hat den Auftrag, mich freizusetzen. Wie die frei? Vom Leben frei? Nein. Ja, was, von der Ehefrau frei oder vom Ehemann frei? Nein, ach, nicht immer. Aber von einer bestimmten Form deines Lebens, ich sage das mal mit Hegel, die alt geworden ist. Ja, wie überholt? Nein, nicht überholt, alt geworden. Alt geworden heißt, du kannst aus dieser Form nichts mehr für dich gewinnen. Diese Form, wenn ich fünfmal im vierten Schuljahr bin, dann kenne ich doch alle Haare, die die Lehrer auf der Nase haben. Die kenne ich doch alle, in Großaufnahme. Dann haben die ihr gesamtes Pulver an mich verschossen. Ja, dann muss der Uranus kommen und sagen, nur ist gut, Peter, mit dem vierten Schuljahr, hör mal auf damit, nicht immer sitzen bleiben, geh mal weiter oder verlass die Schule. Stand bei mir in der Quarta, im Abgangszeugnis vom Gymnasium. Peter verlässt das Gymnasium, um einen praktischen Beruf zu ergreifen. Das haben die jetzt davon. Stand da drin, ja. Aber damit meinen die, Bäcker sollte er werden. Ja. Vielleicht auch Metzger. Aber nicht bei uns am Gymnasium hier. Vielleicht noch irgendwie Lehrer oder um Gottes Willen. Wenn die wüssten, gell? Oh Gott. Ja. Es gibt ein anderes Wort dafür, was mir besser gefällt als befreien. Er entbindet. So wie ein Kind aus dem Schoß der Mutter heraus und aus der Bindung an die Nabelschnur der Mutter heraus entbunden werden muss. So kommen wir noch etliche Male in unserem Leben an Gegebenheiten, da sollen wir entbunden werden, ob uns das gefällt oder nicht. Und in der Regel gefällt es uns nicht. Das ist meine Erfahrung. Und das ist, sind auch die Erfahrungen vieler Klienten, die zu mir in die Beratung oder in die Therapie kommen. Aber das eine solltet ihr ja schon wissen. Klienten kommen ja nur zu mir, weil sie mich, auf mich aufmerksam machen wollen. Weil sie mir etwas über mich beibringen wollen. Also kommen die doch nicht mit Entbindungen, wo sie gepfeifen und sagen, das war toll, boah, da kam das Schicksal vorbei, hat meinen Hans-Jochen genommen, beim Drachenfliegen abstürzen lassen, ich krieg eine tolle Pension, ach, das war klasse. Nee, so läuft das nicht. Na, tut weh. Je mehr es weh tut, mit Verlaub, desto wichtiger ist es. Je mehr es weh tut, desto mehr Potenzial für Lernen steckt da drin. Und so weiß ich heute, als er vorbeikam in meinem Leben mit 35 etwa und mich von meiner Frau entbunden hat, wörtlich entbunden, 4 Jahre später wusste ich eines. Das war, damit ich alleine laufen lerne. Weil Wagen, solltet ihr mal darauf achten, Wagen haben immer gerne die Hand einer Partnerin. Oder wenn sie selber eine Partnerin sind, die Hand eines Partners. Damit sie bestimmte Dinge nicht tun müssen. Zum Beispiel zu lernen, auch allein zu existieren. Und dieses Stück, was ich durchaus auch in die Kategorie des Erwachsenwerdens rechne, dieses Stück, allein existieren zu können, hat mich das Schicksal im zarten Alter von etwa 35 gelehrt. Ja. Also, ich mache dich frei, sagt er, auch wenn er unsichtbar ist. Ich mache dich frei von etwas, was schon zu lange, worauf du dich schon zu lange in Sicherheit wiegst. Oder wo du zu lange schon gebunden bist. Der Uranus ist nämlich das Heilmittel gegen alle Pluto-Erkrankungen. Zum Beispiel Briefmarkensammlung, ich sage es jetzt mal, um euch Munition zu geben, ja. Briefmarkensammlung ist eine Pluto-Krankheit. Und je mehr ich, nicht nur Briefmarken sammeln, alle Sammlungen sind Pluto-Krankheiten, wenn sie ein bestimmtes Maß übersteigen. Wenn sie das Maß nicht übersteigen, sind sie Venus-Krankheiten. Nicht? So. Was heißt Venus-Krankheiten? Das Wort gefällt mir nicht, also streichen wir das wieder aus dem Protokoll. Pluto-Geschehnisse oder Venus-Geschehnisse. Wann immer ich irgendwie mit mehr Energie als angemessen. Also mal angenommen, meine Frau kriegt von mir 10% meiner Lebensenergien und meine Briefmarkensammlung kriegt 70% meiner Lebensenergien und mein Kind kriegt noch 3%, dann ist irgendetwas nicht angemessen. Ja? Und dann kommt Uranus vorbei und sagt, Peter, ich muss dir jetzt mal deine Briefmarkensammlung wegnehmen oder sowas, ja. Wie macht er das? Ja, mein Gott, jetzt ein kleiner Einschub, eine kleine Fußnote. Wenn ihr als Astrologe auf jemanden stoßt in eurer Beratung, der eine starke Uranus-Thematik hat in diesem Moment, dann dürft ihr ihm durchaus erzählen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, etwas loszulassen. Dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, sich von etwas zu entbinden. aber nicht das, was Sie jetzt loslassen wollen. Das müsst ihr gleich dazu sagen, weil, ach, sagt der Mann dann, ach, das steht da, ich soll mich entbinden, ja, dann lasse ich mich sofort von meiner Frau scheiden. Nee, das ist es nicht. Auf keinen Fall. Aber das, was ihr ihm sagt, wie wäre es denn, wenn Sie sich mal, Sie haben gesehen, als er ankam mit dem Ferrari, nicht? Der kam schon mal vor 2 Wochen, da hat er noch einen Porsche Targa und jetzt hat er einen Ferrari. Und jetzt kommen Sie auf die Idee und sagen, wie wäre es denn, wenn Sie sich mal von Ihren Sportwagen entbänden? War das der Konjunktiv? Ich glaube ja, ne? Entbinden würden. Entbänden. Ja, merkt ihr? Humanistische Bildung, in der Quarta rausgeschmissen? Oh ja. Praktischen Beruf ergreifen. Okay. Nein, nein. Es liegt einem manchmal auf der Zunge, zu sagen, also, Sie haben jetzt eine Uranus-Auslösung. Es wird Zeit, dass Sie Ihren Posten bei der Sparkasse aufkündigen. Und mal langsam, es steht doch hier wörtlich drin, ja? Fußreflexzonen, Aroma, Aura, Soma, Astrologie. Steht hier ganz genau drin. Warum machen Sie das nicht? Dann hört er dir aufmerksam zu und sagt, ja, toller Astrologe, sagt er zu dir. Hermine, der hat recht, der Mann. Schade, dass du das nicht machen kannst. Wenn Hermine jetzt zurückfragt, sagt, wieso denn nicht? Das ist doch, stimmt doch, für mich stimmt das, für ihn stimmt das und für dich stimmt auch, wieso kann ich das nicht machen? Sagt der Hund, es war jetzt wieder nicht dein Fall, du Trottel. Weil es das vom Orban war. Aber das bist du deiner Selbstachtung schuldig, dass du deins findest und nicht das, was der Orban dir vorschreibt. Denn wenn das der Orban in der Beratung sagt, ist es falsch. Wenn es 1000-mal richtig ist, ist es trotzdem falsch. Aus dem einfachen Grunde, der darf es nicht finden, du musst es finden. Und schon habt ihr das Berufsziel von Hermine auf den Punkt gebracht und gleichzeitig zerstört. Sie kann das nicht mehr werden. Und wenn sie es werde, sagt er, nein, 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 nein. Ja, sagt er. Geht nicht. Ausgeschlossen. Also Vorsicht. Vorsicht, wenn ihr jemandem sagt, wo, wann und wie er sich entbinden soll. Ihr müsst ihm nur sagen, pass mal auf, eine Entbindung steht ins Haus. Am besten, du gehst eine Tasse Kaffee trinken, das kommt von ganz alleine. Kann sein, dass dir das wehtun wird. Aber du weißt jetzt, das ist eingewebt in deinen Schicksalsfaden. Wir wissen nur leider nicht wie und wann und was. Das wissen wir nicht. Und das werden wir auch so nicht rauskriegen. Aber es kommt. Und es gibt 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Du kannst zusammenbrechen und im tiefen Keller heulen, wunderbar, nichts dagegen einzuwenden, irgendwann kommst du eh wieder hoch. Oder du sagst, ach guck mal, das hat der Schorsch gemeint. Wahnsinn. Der Tipp tut immer noch weh, also bitte. Ohne Wehtun geht's nicht ab. Freiheit ist so auf deiner Stirn geschrieben. Und wer um alles in der Welt will von den Themen, von denen er dich befreien will, befreit werden? Wenn ihr sagt, ah, jetzt weiß ich, wovon ich befreit werden will, ist das, was euer Ego sagt. Da gibt es etwas, was mich mehr an diesem Sitz stört. Da gibt es so Pickel, die da, so Stachel, die da hoch, das ist ganz klar, das ist mein Chef oder meine Ehefrau oder mein, ich weiß nicht was. Ja? Weg damit. Nein, es geht um anderes. Es geht um etwas ganz anderes. Uranus-Beratungen mit Verlaub sind die zweitschwierigsten. Gibt nur noch eine Beratung, die schwieriger ist, da kommen wir auch noch hin. Neptun-Beratung, ja? Da stehst du nämlich völlig im Nebel, stocherst mit der Langsam und sagst, ist hier jemand? Ja. Stellt euch vor, jetzt würden wir alle Lichter ausmachen, auch die Rollos runter und noch Nebel in den Raum pumpen und ich stehe hier und sage, ich höre keinen Mucks von euch und ich stehe hier und sage nach 5 Minuten, sage, ist hier einer? Und dann gehe ich. Und dann überlege ich das, was in meinem Abitur ist, das ist ja gar nicht Abitur, ist in meinem Abgangszeugnis stand, Ecker. Ist mir einfällt, ich müsste um 1:30 aufstehen, nachts, um die ersten Brötchenteig zu irgend sowas so zu machen. Ne? Gut, weiter. Der Archetypus des Narren ist hier zu Hause. Was tut der Narr? Ich muss mir mal meinen Schummelzettel rausholen. Am besten mache ich das so. Was tut der Narr? Was hat er für eine Aufgabe? Er macht sich lustig. Ja, richtig, er macht sich lustig. Über wen? Über dich, natürlich. Und er spielt dir auf eine eigentümliche Weise vor, wer und was du bist. Ohne irgendwelche Einschmeicheleien, sondern er sagt dir die Wahrheit. Die Narren im gesamten Mittelalter waren die einzigen, die dem König etwas sagten, was dem König nicht gefallen hat. Und das konnten sie nur, weil sie nicht nur Narren waren. Kein König hätte sich je geziert, einen Narren aufs Schafott zu bringen, sondern sie waren auch noch verwachsen. Sie waren, wie man so schön sagt, ein Kopf kleiner als der König. Und das hat den König davon abgehalten, zu sagen, Kopf ab, hier, da, Schafott. Er konnte keine Konkurrenz mehr sein zu ihm. Niemals hätte man einen König auf dem Thron geduldet. Niemals. Einen Narren auf dem Thron geduldet. Von manchen, ich weiß, euch kommt gleich Sarkozy und wie sie alle heißen in den Kopf. Ja, ist mir schon klar. Ja, auch so klein, nicht? Oder Berlusconi. Ich habe neulich ein Foto gesehen von Berlusconi, da habe ich gesagt, mein Gott, der arme Kerl, der gibt seinen Schönheitschirurgen den Auftrag, operiere mich zum Narren um. Ihr müsst euch mal sein Gesicht anschauen, ja? Ich weiß nicht, ob das Botox ist oder so, auf jeden Fall ist das so, dann grinst er. Ne? So, ich weiß nicht, wenn er aufhören will zu grinsen, muss er so. Und dann hört er auf, ich weiß es einfach nicht, ja? Gut, das war jetzt die Abteilung Karlauers. Ja, aber das ist auch so eine Abteilung, gegebenenfalls. Ja? Die Narren der Welt. Es gibt in Großstädten, habt ihr sicher schon gesehen, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich auch in Wien, aber in so Großstädten wie Venedig oder so habe ich es schon ein paar Mal gesehen, da gibt es Komödianten, die imitieren Passanten. Wenn dann einer geht, so ganz wichtig, so, dann hat er sofort jemanden hinter sich, der auch so, aber leicht überzogen. Ja? So. Und die ganzen Zuschauer lachen und der da war, der weiß ja nicht, was los ist und denkt, habe ich einen Hosenstall aus oder was ist los? Wieso lachen die über mich? Bis er dann nach hinten schaut, ja? Und da sitzt dann er. Das ist so eine milde Form des Uranus. Ja? Komödianten in ihrer großen Form sind Wassermänner, in ihrer wirklich großen Form. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr in Österreich auch diese, im Moment kriechen die aus allen Löchern hervor, also die Kabarettisten oder wie immer, ich weiß nicht, Comedians oder wie immer sie sich nennen, ja, die Spaßmacher, aber das Problem ist, müsst ihr mal darauf achten, Spaß machen kann nur einer, der seinen eigenen Spaß macht. Die aber heute hervorkriechen aus den Löchern von RTL, RTL 2, Pro7 oder wie sie alle heißen, die kriegen einen Stall von 30 Humorschreibern, gleich mitgeliefert. Und wenn die fremde Witze erzählen, das Publikum rast, aber das hat natürlich vorher, ist eingestellt, ich weiß nicht, ob die mit irgendwelchen Dämpfen bearbeitet, ich habe keine Ahnung. Warum, ich stehe mal dabei und sage, warum rasen die jetzt? Habe ich was verpasst? Nee, ich habe gar nichts verpasst, nicht? Es gibt Comedians, die müssen nur irgendein Wort sagen, es ist egal welches Wort, da rast das Publikum. Ich verstehe das aber nicht. Ja? Ich verstehe das nicht. Muss ich aber auch nicht. Gut. Ja. Und das ist der eigentliche Loriot, ist so ein Typus. Ja? Sagt euch was. Ne? Viel mehr fallen mir da schon auch nicht mehr ein. Gut, aber das ist jetzt mein Problem. Was ist noch sein Thema? Er hütet die Freiheit, er hütet die Entbindung. Beim Pluto finden wir das alchemistische Thema Binde und beim Uranus finden wir das Thema Löse. Er ist, um mal aus der großen Theorie runterzukommen, er ist zum Beispiel der Hüter der getrennten Schlafzimmer. Freiheit muss ja nicht unbedingt heißen, ich muss jetzt meine Frau verlassen oder meine Frau muss mich verlassen. Freiheit kann ja einfach nur sein, pass mal auf Peter, wir haben jetzt, ich habe auf die Uhr geguckt, 7 Jahre, 8 Monate und 4 Wochen Löffelchen geschlafen. Jede Nacht Löffelchen. Wisst ihr, was Löffelchen schlafen heißt? Die meisten von euch wissen es, manche haben es einmal erlebt. Diese Nackenhaarsteigungen haben sie bis heute noch nicht verkraftet und sagen nie wieder, nicht? Löffelchen. Ja, aber manche wollen Löffelchen, ja? Löffelchen schlafen ist für den einen die Intrauterinstellung, für die anderen ist es der Bauch. Ich will aber nicht unbedingt Bauch mit, als Bauch mit jemandem schlafen. Ich denke da eher an andere Körperteile, aber na gut. Und da brauche ich dann gegebenenfalls ihn, der über ganz viele Umwege, Weichenstellungen und sowas, oft muss eine Krankheit im Spiel sein oder ein heftiges Schnarchen, was auch seine Abteilung ist, ja? Seine Abteilung, ich treibe dich schon aus dem Schlafzimmer raus, nicht? Und ich mache das unbewusst, da kenne ich gar nichts, in der Tiefschlafphase sage ich zu dir, aber nicht ganz aus meinem Leben, weil ich liebe dich ja, aber ich will dich doch nicht, ich will dich doch nicht im Schlafzimmer haben. Doch, für manche Zwecke ist das ein wunderbarer Schlafzimmer, aber doch nicht immer. Ja. Also wenn ihr das nächste Mal das Bedürfnis habt, sagt, weißt du, Hans Helmut, nee, ich möchte jetzt... ich brauche jetzt endlich, ich träume schon seit, das muss man viel diplomatischer anfangen, ja, so. Ach, ich tue kein Auge mehr zu. Wieso denn, was hast du denn noch? Ich schnarche? Was hast du wohl das Letzte? Ja, aber irgendwann wird das nicht. Dann sage ich, pass mal auf, ich habe hier mein Bandgerät, ja, soll ich es mal einschalten? Ich lasse das die ganze Nacht mitlaufen, du willst mir ja nicht glauben, ne? Und dann stellt das auf volle Pulle so, oh Gott, das kann nicht sein, das hast du von irgendeiner Künstleragentur dir, naja. Gell, da kennt ihr ihn wieder, nicht? Manche sind noch in dem Stadium, wie sage ich es meiner Helga oder meinem Walter. Natürlich. Manchmal braucht man 3 Jahre, bis man sich zu ihm bekennt und sagt, pass mal auf. Mittwochs, was man dann aushandelt, ist eure Sache. Weil wenn ich jetzt euch sage, was ihr aushandelt, dann steht euer Uranus wieder da und sagt, jetzt macht ihr wieder das, was der Peter euch vorgeschlagen hat. Ihr müsst es selber finden. Ihr müsst selber eine gute Begründung finden, warum ihr... Jetzt sind hier aber einige, die sagen, wenn ich wenigstens einen Walter hätte, der neben mir schnarcht, dann ging es mir ja schon besser im Leben. Da muss ich nur sagen, dafür ist auch er zuständig. Er hat eben gegebenenfalls gesagt, pass mal auf, Hermine, du musst wahrscheinlich alleine durchs Leben laufen. Außer... kann das jetzt nicht sagen, weil dann ist es wieder meins. Ne? Kommt ja am besten in meine Sprechstunde. Ach Gott, Therapeuten, ich sagte, Wahnsinn. Er ist auch der Hüter eurer Berufung. Er ist nicht die Berufung. Ja. Die Berufung sitzt hier. Die Berufung ist euer Schicksal. Ja. Berufung ist Saturn. Was euren Beruf anbelangt, könnte es sein, dass er sagt, ich muss euch entbinden. Dann kann es euch passieren, der Uranus ist auch, das könnt ihr zumindest in den landläufigen Astrologiebüchern nachlesen, und da haben sie vollkommen recht, er ist auch, wenn man seine Symbolik studiert, ist er der Vogelflug. Warum der Vogelflug? Was ist das für ein Symbol? Was ist das für ein Archetypus? Der Vogel. Freiheit, richtig, Freiheit. Ja? Schaut euch da oben einen Adler an und da wird sofort euer Uranus wach und sagt, wow, einmal auf diesen majestätischen Schwingen durch die unendliche Weite des Himmels, gar keine Bewegung, einfach nur. Kein Problem, könnt ihr jederzeit haben. Lasst ihr von eurem Mann oder von eurer Frau eine Fantasiereise schreiben, der Flug des Adlers. Wunderschöne Musik dabei, herrlich. Und dann fliegt er. Das ist ein gutes Mittel, um ihn vorübergehend zur Raison zu bringen. Es reicht nicht aus. Ja? Weil wenn er sich in eure Berufung einmischt, dann kommt ihr eines Tages nach Hause, sehr deprimiert, niedergeschlagen und sagt, Helga, ich bin geflogen. Sagt Helga, ist doch toll. Wünsche mir schon lange mal zu fliegen. Nee, Moment, man hat mich entlassen. Interessant, gell? Wenn man jemanden entlassen, wieso geht er nach Hause und sagt, ich bin geflogen? Nur weil er genau weiß, ohne es zu wissen, er war da. Und jetzt kann ich fliegen, wenn ich mir das gestehe, wenn ich mich traue, das zu tun. Ja. Jetzt kann ich lernen, auf meinen eigenen Schwingen. Denn solange ich noch irgendwo angestellt bin und solange ich einen Chef habe, der mir sagen kann, wenn Sie das nicht machen, dann fliegen Sie. Fliege ich nicht. Solange fliege ich nicht. Auf meinen eigenen, dann fliege ich sozusagen in den Fängen eines Größeren, meines Chefs. Oder des Schicksals. Und wenn ich rausgeworfen werde und wenn ich geflogen bin, sozusagen rausgeschmissen, dann ist das immer ein Hinweis, jetzt war auch er da, er hat mich von meiner Arbeit entbunden, nicht damit ich jetzt Arbeitslosengeld abkassiere und nach Lanzarote fliege, sondern damit ich mir überlege, was könnte ich jetzt mit dieser Kapazität des Fliegens machen? Die Lösung von einem Uranus ist wie jede Lösung von einem Schicksalsthema die Zustimmung im Innern. Es gibt vom Schicksal, und er ist ja einer der drei Schicksalsgestalten, gibt es keine Lösung außer der Zustimmung. Ja? Nicht, dass wir es missverstehen, dieses alte Esoterikwort von akzeptieren oder einverstanden sein oder sowas. Ja, aber das ist alles verbraucht. Das ist alles sozusagen durch so viele Köpfe schon durchgelaufen, dass es nicht mehr trägt. Deshalb ist der Satz, den ich verwende, die Zustimmung. Und das ist auch, was immer das Schicksal uns bringt. Ich mache ja auch Familienaufstellungen, wie die meisten von euch wissen. Und nehmen wir den schlimmsten Fall an. Ein Mann oder eine Frau hat Krebs. So. Was kann ich tun? Das Erste ist, ich weiß, ich muss es wissen, Krebs ist nur eine Artikulationsform des Schicksals. Nur ist gut, ne? Nur. Aber das Einzige, was ich tun kann, ich kleiner Therapeut und der kleine Klient, kann ich gegen den Krebs kämpfen? Ja, natürlich kann ich gegen den Krebs kämpfen. Ja? Ich kann auch, was weiß ich, gegen Hagel kämpfen, wenn ich will. Ich kann jeden einzelnen Hagelkorn einen Kinnhaken verpassen. Aber was nützt mir das? Gar nichts. Und gegen Krebs zu kämpfen, was nützt mir das? Gar nichts. Aber die Elisabeth Kübler-Ross hat eine wunderschöne, sozusagen eine Viererstufung entwickelt. Wie geht man mit Schicksal um, mit schwerem Schicksal um? Das Erste, ich muss das jetzt herbeten, ist auf jeden Fall mal, wir kämpfen dagegen, wir wehren uns, wir leugnen, dass es das ist. Wir laufen weg. Nach Pontius und Pilatus und philippinischen Heiland. Ja, natürlich. Hilft das? Wenn das Schicksal das vorsieht, hilft auch ein philippinischer Heiler. Dann wird auch mein Ehemann helfen, wenn ich zu ihm Ja sage. Aber manchmal hilft es nicht. Und dann steht der Tod vor der Tür. Eine seiner Artikulationen. Und dann geht es nur noch um Zustimmung. Mehr kann der Therapeut nicht tun. Mehr kann der Klient nicht tun. Aber dieses hört sich so an, als wäre das so wenig. Das ist unendlich viel. Das ist darüber entscheidet, ob ich sterben kann, ob ich loslassen kann, ob ich auch mit seiner Hilfe aus dem Leben befreit werden kann, ohne Groll, ohne Hass, ohne Kampf, ohne ich weiß nicht was alles. Gut. Ich möchte noch zwei Dinge zu ihm, zwei große Dinge, die wichtig sind. Nach allem, was wir jetzt gesagt haben, fehlt eigentlich noch die Kuppel, die das Ganze umhüllt. Alle die Dinge, die ich jetzt einzeln genannt habe. Und diese Kuppel ist ein Wort, das, ich habe ja vorhin schon eine Lanze gebrochen für C.G. Jung mit seinen Archetypen, und jetzt breche ich eine zweite Lanze, und er hat das Thema uns Therapeuten ins Stammbuch geschrieben. Es ist das Thema, was er hütet und wo er sozusagen sein Lächeln herbezieht. Er hütet unsere Individuation. Auf gut Deutsch, unseren unverwechselbar eigenen Weg. Darin liegt folgende Thematik und Problematik. Wir lernen, unseren Weg abzuschauen bei unseren Kameraden, bei unseren Freundinnen, bei unseren Lehrern, bei unseren Professoren, bei unseren Therapeuten und so weiter und so weiter, bei unseren Gurus nicht zu vergessen. Ja? Unseren Weg. Der Guru gibt mir meinen Namen, damit nimmt er mir, um das mal ganz deutlich zu sagen, ein Stück meiner Individualität und gibt mir einen von seinem Namen. Ja? Swami Rama Vishivashi oder so ähnlich, ja, wie immer diese Namen lauten, nicht? Und dann gehe ich stolz durch die Welt und sage, ich heiße nicht mehr Jochen Wirlefrimpf, sondern ich heiße jetzt Swami Rama Vishivashi. Ach, sagen andere, ach ja, das ist ja toll, Swami, kann ich Rama zu dir sagen oder soll ich Vashi sagen? Was möchtest du? Jetzt könntet ihr sagen, ja, aber mein Name Peter ist doch auch nicht individuell. Das ist das Individuellste, was du kriegen konntest, Peter. Den Namen hat dir deine Mutter gegeben. Die größte Gestalt in deinem Leben, die Gestalt, die jemals das Größte ist, was du in deinem Leben je haben wirst, die Gestalt deiner Mutter. Jetzt könnt ihr sagen, ach, so einer ist der Peter. Ja, so einer ist er. Ja, so eine ist er. Nicht? Die Individuation, der Bert Hellinger hat einen irren Satz gesagt. Eine Frau saß in ihrer Ecke und hat gejammert und gejammert und gejammert. Und dann hat er gesagt, was ist denn los mit dir? Ja, meine Mutter. Was mit deiner Mutter? Dann hat sie irgendwas runtergespult mit der Mutter. Dann hat er gesagt, ich arbeite mit dir nicht. Weißt du warum? Du bist deine Mutter. Wie? Ja, was bist du denn sonst? Du bist deine Mutter und du bist dein Vater. Da du eine Frau bist, bist du 70% deine Mutter und 30% dein Vater. Natürlich bist du nicht nur 70% deine Mutter, du bist auch 70%, diese 70% teilen sich auf in die Oma, also in die Mutter der Mutter und in die Opa, der Vater der Mutter, das auch. Und das geht so weiter, da gibt es noch viel Differenzierung drin, aber du bist deine Mutter. Oder du bist deine Eltern. Und das hat mich eine Zeit lang von den Socken gehauen, also einfach diesen Boden unter meinem psychotherapeutisch orientierten Verstand gezogen, bis ich das irgendwann 3 Jahre später oder so ein bisschen verstanden habe. Heute bin ich immer noch ein bisschen im Faustkampf mit dem Satz. Oh, nicht richtig. Nicht richtig. Bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie darauf kommen. Individuation, genau. Woher kriegst du deine Individualität? Woher? Er sagt, es ist mir scheißegal, wo du sie herkriegst. Ich verhelfe dir dazu. Dass du wirst. Du allein mit deiner ganzen Figur. Du wirst du. Das könnte der Name eines Gurus, den ein Guru dir gibt. Du bist du. Das ist dieses berühmte Tattvam Asi, ne? Sei du selbst oder so. Ja, das sagt sich so leicht. Aber da brauche ich jemanden, der mich raushaut aus meinem Guru-Namen. Der mich raushaut aus der Theorie meines Professors. Der mich auch raushaut aus der Theorie von Peter Orban, wenn es sein muss. Einfach raushaut. Und sagt, Peter Orban, das bist nicht du. Was immer der hier dir erzählt, ist Peter Orban, aber das bist nicht du. Du musst dein eigenes finden. Deinen eigenen Weg, deine eigene Individuation. Fängt immer wieder von vorne an. Nein, das Leben nimmt dir ja immer ein Stück dieser Individuation weg. Da stirbt dein Mann, die Kinder gehen aus dem Haus, du wirst pensioniert, deine Arbeit läuft einfach so davon. Alles Teile deines individuellen Weges. Das heißt, du ringst ein ganzes Leben lang um diese Frage, wer bin ich? Aber du denkst, du müsstest das morgen gefunden haben. In Indien oder in der Universität oder im Astrokurs oder sonst wo. Aber das ist albern. Du kriegst immer mal eine Einsicht, wunderbar, er gibt dir immer eine Menge Stoff zu kauen und am Ende stehst du da und sagst, wow, darum ging es eigentlich. Ja? Am Ende stand er da, 4 Jahre nachdem die Mager gegangen waren, und ich stand da und sagte, ach, darum ging es eigentlich. Dass ich ein bisschen erwachsener werde, das war's, ja, das war's, darum geht's. Dass du auch allein existieren kannst, dazu musstest du ein Jahr in den Keller. Wie sollte ich denn das anstellen, könnte er gesagt haben. Der redet nicht so mit mir, so redet Monika mit mir. Ja, Monika ist eine meiner Innenpersonen. Manchmal habe ich den Verdacht, er versteckt sich in mir. Manchmal, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Ja. Na gut, lass mir das. Dein individueller Weg, den du dir immer wieder, meine, gibt es auch Pausen, ja, Weihnachten kannst du Pause machen, Weihnachtsbaum anzünden und die alten Bücher von KMI nochmal lesen. Du brauchst dann nicht am Weihnachtsbaum deinen individuellen Weg zu suchen. Kannst du einfach feiern. Aber dann, am Januar geht es wieder los. Steuererklärung, wow, Wahnsinn. Da fängt der individuelle Weg wieder an, nicht? Hat die Steuer gar nicht so gerne deinen individuellen Weg, muss ich dir schon so sagen. Aber mein Gott, ist auch nur ein Spiel, nicht? Also gut. Individuation, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, der Uranus hütet noch etwas. Er hütet aus deinem Familiensystem ein bestimmtes Klientel. Dafür hat er persönlich die Bürgschaft übernommen. Er hütet zum Beispiel die aus deinem System ausgegrenzt worden sind, weil sie sich in einer bestimmten Weise völlig verrückt verhalten haben. Er hütet zum Beispiel auch die Selbstmörder in deinem System, über die nicht mehr gesprochen wird. Er hütet die Verrückten in deinem System, über die nicht gesprochen wird. Er hütete vor 30, 40, 50 Jahren die Menschen mit dem Down-Syndrom, also die Mongoloiden, hütete er. Er war ihr Fürsprecher. Er hat gesagt, solange der Uronkel Helmut, der mit dem Wasserkopf geboren wurde, nicht da sein darf, mache ich aus dir einen Ausgegrenzten, einen Außenseiter, einen, der immer auf der Flucht ist, der weg muss, der nicht gesehen wird, genauso wie dieser Uronkel Walter oder wie er geheißen hat, ja, der vielleicht sogar damals, als die Zeit so war, in dieser Psychiatrie zu Tode gespritzt wurde. Vielleicht. Die Verrückten, die Selbstmörder, die Schwulen von vor 60, 70 Jahren, die waren ja totgeweiht, nicht? Im Dritten Reich schwuler zu sein, hoho. Da hattest du große Wahrscheinlichkeit, dass du erschlagen wirst. Im KZ von etwas schwächlichen Wärtern, die gesagt haben, was? Rosa Winkel? Haha, da kenne ich was. Ne? Ja. Also, bei einer starken Uranusstellung, zum Beispiel bei einem Wassermann-Aszendenten, zum Beispiel beim Herrscher von 1 im Wassermann oder im 11. Haus, da würde ich auf die Suche gehen, wer aus meiner Sippe ist ausgestoßen worden aus diesen absurden, aus der Norm springenden Gründen. Meine erste Vermutung ist dann immer, da gibt es einen Selbstmörder. Warum? Weil die werden ausgegrenzt. Die dürfen nicht sein im System. Früher gab es bei den Juden die Regel, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, weiß ich nicht, eine junge Frau, wenn die heiraten wollte, wurde in der Familie ihres Bräutigams immer besucht, gab es da Verrückte oder gar Selbstmörder, dann war es der Frau verboten, den betreffenden Mann in dessen Familie das gab, zu heiraten. Das könnte erblich sein, das könnte auf unsere Kinder durchschlagen. Und die Wahrheit ist, sie hatten recht. Das schlägt auch auf die Kinder durch, aber ganz anders, als sie das glaubten. Ja? Es schlägt anders durch, ja. Es schlägt durch, weil über den nicht gesprochen wird, deshalb schlägt es durch. Hätten die gesagt, okay, wir hatten da jemanden, der hatte dieses und jenes gemacht, so ist das. Aber das ist natürlich in bestimmten religiösen Gruppen so gut wie ausgeschlossen, ja. Wenn ich Taliban bin und bin schwul, dann muss ich entweder sagen, das darf keiner wissen, ich selber darf das auch nicht wissen, oder ich bin tot. Punkt. Aber das führt jetzt zu weit. Also, das Thema ist auch, in meiner Herkunft ist noch jemand aus Gründen, die sehr schweren Schicksals waren, nicht gesehen. Das heißt auch Uranus. Und was wäre dann meine Aufgabe, wenn ich diesen Uranus, wenn dieser Wassermann-Aszendent wäre? Beachtet meine Wortwahl, nicht wenn ich den Aszendent habe. Man hat keinen Aszendenten. Man hat einen Sonnenstand, aber ein Aszendent ist man. Ach, das hat man nicht. Aber gut, da stehen manche Meinungen hart im Raum. Dann geht es auf die Suche. Wer könnte das sein? Und manchmal muss man 10 Jahre lang suchen. Und am besten ist es natürlich, wenn man das Thema hat, dieses schicksalhafte astrologische Konstellation, Wassermann, Aszendent, Herrscher von 1 und 11, Herrscher von 1 und Wassermann, diese drei Themen, dann sollte man rechtzeitig anfangen zu fragen. Weil wenn man dann erst in 30 Jahren fragt, dann ist kaum noch einer da, den man fragen kann. Ja. Gibt es noch eine Frage zum Wassermann?